Der Frauenanteil im neu gewählten Bundestag liegt bei 32,4%. Im Vergleich zum vorherigen Bundestag ist der ohnehin schon niedrige Frauenanteil noch mal ein bisschen geschrumpft, nämlich um 2,3%. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das hängt zum Beispiel auch davon ab, ob Parteien ihre Wahllisten paritätisch anlegen, aber auch, welche Hürden das Ganze für Frauen bedeutet, eben auch öffentlich sichtbar zu sein. Politikerinnen und auch andere Frauen, die Präsenz zeigen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Forscherinnen, sind nämlich deutlich häufiger als ihre männliche Kollegen vom Hass im Netz betroffen. Annalena Baerbock hat öffentlich gemacht, dass sie in der letzten Legislaturperiode 513 Ausrufungszeichen Strafanzeigen gestellt hat. Und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Renate Künast hat zweimal erfolgreich gegen Hasskommentare im Netz geklagt. Wer sind diese Täter? Sind das einzelne Spinner oder organisierte Gruppen? Und was treibt sie an? Und welche Bedeutung hat das für unser Zusammenleben und letztlich eben auch die Demokratie? Das wird gerade erstmals in einer Studie erforscht. Mapping the Germanosphere. Erste Ergebnisse werden heute Abend im Konrad-Adenauer-Haus vorgestellt von Gülay Çala. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Gender und Diversity an der Freien Universität Berlin und ist jetzt mein Gast hier auf Radio 3. Herzlich willkommen, Frau Çala.
Vielen Dank für die Einladung.
Können Sie uns vielleicht erstmal den Begriff Germanosphere erklären?
Das ist eine Begriffszusammensetzung aus German, also der Deutschen, Manosphäre, Manosphere. Manosphäre ist sozusagen ein Sammelbegriff für Frauenhassgruppierungen, die sich im digitalen Raum zusammenfinden.
Germanosphere. Müssen wir uns den Begriff merken oder wird es da irgendwann auch einen griffigen Deutschen für geben?
Ja, die deutsche Manosphäre wäre sozusagen der passende Begriff im Deutschen. Ja.
Diese bedrohlichen Online-Angriffe, betrifft das eigentlich vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen?
Insbesondere, aber nicht nur. Also die German Manosphere müssen wir uns so vorstellen, dass sie sozusagen die ideologische Basis für Hass und Gewalt liefern. Das bezieht sich erstmal nicht auf konkrete Frauen. Möglicherweise werden dann manche beispielhaft benannt, aber nicht zwingend. Auf einer allgemeineren Ebene bezieht sich das auf Frauenhass tatsächlich und auf die Vorstellung, dass die natürliche Ordnung wiederhergestellt werden müsse, nämlich, dass Frauen Männern untergeordnet werden müssten. Das ist sozusagen das, was die unterschiedlichen Gruppierungen tatsächlich vereint, also diese Vorstellung. Und wie sie dann damit umgehen, darin unterscheiden sie sich jeweils. Aber das ist es, was sie eint. Also wirklich dieser Hass auf Frauen, beziehungsweise wie Kate Mann in ihrer Studie zu Misogynie ja schon gezeigt hat, die Sanktionierung der Frauen, die aus der natürlichen, in Anführungsstrichen müssen wir uns das mal denken, aus der natürlichen Geschlechterordnung austreten, öffentlich sichtbar werden oder einen selbstbestimmten, emanzipierten Lebensweg gehen.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen eintauchen in diesen, ich sage mal, frauenfeindlichen Schlammpool der Germanosphere. Was sind das für Gruppierungen? Wie unterscheiden die sich?
Da gibt es in der Tat sehr, sehr unterschiedliche. Und die, die wir gefunden haben, die gibt es auch tatsächlich weltweit, auch im internationalen Kontext. Also die, die häufig in den Studien zu den USA oder in anderen Kontexten festgestellt wurden, die gibt es auch in Deutschland. Und dazu gehören beispielsweise die sogenannten Incels, also das sind die Involuntary Celibate.
Unfreiwillig zölibatär.
Genau, unfreiwillig zölibatären Männer, die sich tatsächlich komplett zurückziehen, weil diese sozusagen abgelehnt werden von Frauen und in ihrer Männlichkeit sich nicht anerkannt fühlen und so immer zu kurz kommen tatsächlich und sich daher gar nicht zurechtfinden in dieser Geschlechterordnung, wie sie denn vorherrscht. Das sind die sogenannten Incels. Das ist eine Gruppe. Dann gibt es die Pickup Artists. Das ist auch sehr interessant. Die Pickup-Artists sind Männer, die anderen Männern Dating-Tipps oder ja, sie darin coachen, echte Männer zu sein, ja, um wieder diese Überlegenheit herzustellen.
Wobei, ich will kurz unterbrechen, Dating-Tipps hört sich jetzt noch relativ harmlos an. Gibt es auch für Frauen Dating-Tipps? Wie lerne ich den richtigen Mann kennen etc.?
Genau, Das ist das Schillernde und das Interessante. Also es gibt so Beratungen oder Coaches, wo man sagen könnte, naja, was ist das Problem damit? Der Haken ist tatsächlich, dass diese Narrative, das ist ja das, was wir untersucht haben, die Narrative beispielsweise auch von maskulinistischen, misogynen Coaches, die tatsächlich Frauen als parasitär begreifen. Also die neuen Parasiten ist sozusagen eines der Titel beispielsweise. Ja, es ist unglaublich. Also man sieht dann auch Anleihen an andere Diskurse, die dann zum Teil rassistisch oder auch antisemitisch sind. Und da gibt es Verknüpfungen zu eben anderen radikalen Szenen.
Sind denn diese Gruppen untereinander, wir haben jetzt nur ein paar genannt, es gibt noch ein paar mehr, sind die denn untereinander auch vernetzt und verbunden oder haben die alle einen eigenen Verhaltenskodex oder eine eigene Agenda?
Also wir haben jetzt erstmal nur zwei von den wirklich vielen verschiedenen anderen Gruppen benannt. Die haben sozusagen unterschiedliche Strategien, mit den jetzt herrschenden Geschlechterverhältnissen umzugehen. Sie haben aber ähnliche Narrative, meistens eben auf biologistische Vorstellungen zurückgreifend, sprechen sie davon, eben diese alte Geschlechterordnung, in der die Frauen unterlegen sind und die Männer die Oberhand haben in den Verhältnissen. Das ist etwas, was sie eint, aber sie ziehen unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus, wie sie dann damit umgehen und über welche Mittel sie wieder die richtige hierarchische Ordnung herstellen. Und sie sind aber teilweise tatsächlich vernetzt. Wir haben das dann sozusagen kartografiert durch so eine Netzwerkanalyse. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass misogyne Männerrechts- und Väterrechtsgruppen eher über Webseiten agieren und auch tatsächlich politisch versuchen, Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebungsprozesse und so weiter. Und die aber auf ihren Webseiten tatsächlich auch Links herstellen zu eben anderen sehr misogynen, frauenhassenden Gruppen. Und Sie müssen sich das so vorstellen. Also diese Narrative sind nicht unschuldig, irgendwie ein bisschen Männer beraten, wie sie vielleicht rechtlich wieder
in eine, Sorgerecht zum Beispiel.
Genau, im Sorgerecht eine bessere Position einnehmen können oder sich für ihre Rechte einsetzen können. Diese Narrative, wenn sie verknüpft werden eben mit anderen Männerrechtsgruppen oder mit anderen misogynen Gruppierungen, sind meistens extrem dehumanisierend. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Also dehumanisierend, wenn Frauen als Parasiten bezeichnet werden, wenn gesagt wird, dass Frauen immer nur Männer aussaugen würden, in erster Linie an ihren materiellen Verhältnissen interessiert sein und so weiter. Also das Bild der Frauen wird außerordentlich schlecht gezeichnet und dahinter steht die Vorstellung, dass das gesellschaftliche System, die Geschlechterverhältnisse dazu führen, dass Männer jetzt unterdrückt seien und das Nachsehen hätten, was wieder umgedreht werden müsse. Und das ist natürlich gefährlich, weil damit geht immer einher in gewisser Weise auch eine Gewaltaufforderung.
Jetzt ist diese Studie eine Pilotstudie. Es wird also zum ersten Mal so richtig erforscht und ich denke mal auch für die Forschenden ein Eintauchen in eine wahrscheinlich fremde Welt. Wie sind Sie denn bei diesen Untersuchungen vorgegangen? Ich meine, man kann die ja nicht einfach anschreiben, ne? Und sagen, wie viel seid ihr? Was ist euer Ziel?
Also erst einmal haben wir ganz eng zusammengearbeitet mit einem Institut, nämlich dem Institute for Strategic Dialogue, die schon eine sehr große Erfahrung darin haben, Online-Hass zu erforschen. Also die haben wirklich eine sehr große Erfahrung darin, diese Webseiten, diese Plattformen, diese unterschiedlichen sozialen Medien zu durchforsten und das systematisch nicht nur zu erfassen, sondern dann auch systematisch das Material so aufzubereiten, dass es dann analysiert werden kann. Das waren unsere Kooperationen. Das ist das eine. Wir haben auch aus forschungsethischen Gründen, weil es geht auch darum, dass wir natürlich eine Sicherheit der Forschenden sicherstellen müssen, haben wir nur offen zugängliche Plattformen, Webseiten und Foren untersucht. Das heißt also, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch eine Reihe von anderen Plattformen und Foren, die über eine Mitgliedschaft oder indem man sich anmeldet als Subscriber oder ähnlich nur zugänglich sind. Und das haben wir so nicht gemacht. Also wir haben nicht jetzt suggeriert, wir wären Teil dieser Gruppe, um das zu untersuchen.
Das heißt, Menschen, die sich diesen Gruppen, die jetzt nicht auf öffentlichen Plattformen sich anbieten, müssen auch eigentlich gezielt danach suchen, um dann einzutauchen in diese Welt. Jetzt ist es ja so, dass dieser Hass gegen Frauen im Netz für die Frauen natürlich total bedrohlich ist. Aber was hat das eigentlich für eine Bedeutung für uns als freie Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft? Was für Auswirkungen hat das?
Ja, das finde ich wirklich eines der wichtigsten Fragen überhaupt. Und das war auch der Grund, weshalb wir angefangen, erst einmal diese Manosphäre zu untersuchen, um zu wissen, mit welchen Akteuren und mit welchen Narrativen und Selbstrepräsentationen haben wir es denn hier zu tun. Also für die Gesellschaft ist es insofern wirklich gefährlich. Für unsere liberale Ordnung ist es tatsächlich gefährlich, weil sie die ideologische Basis liefern für Hass und Gewalt und auch eine Legitimationsnarrative, um zu begründen, warum jetzt Frauen gefährlich sind, warum Frauen nicht in der Öffentlichkeit erscheinen sollten, warum Frauen an ihr Platz angewiesen werden müssen. Ja. Wir wissen von der Sprechakttheorie beispielsweise, dass auch Sprechakte mit Handlungen später einhergehen, in gewisser Weise ein Aufrufen für Handlungen sind. Also wir haben häufig auch gesehen, dass, was wir immer so eigentlich lapidar als Amokläufer bezeichnen, dass es dann auch gezielte Angriffe auf Frauen gibt. Also die Gewalt und die Gewaltandrohung bleibt nicht nur im Netz, sie wird real. Sie wird wirklich real. Und das ist natürlich für Frauen bedrohlich und führt dazu, dass sie sich zurückziehen aus dem öffentlichen Raum.
Jetzt ist ja das eine, dass man juristisch gegen Hasskommentare im Netz vorgehen kann, aber braucht es nicht vor allem präventive Maßnahmen? Und was könnten das für Maßnahmen sein, um dagegen anzusteuern?
Ich denke, eine der wichtigen Maßnahmen ist, dass wir beispielsweise junge Männer, beispielsweise auch in den Schulen schon eine gute Männerarbeit oder Jungenarbeit leisten. Weil wo ja solche Gruppen anknüpfen, ist die Verunsicherung auch in diesen Geschlechterverhältnissen und in einer liberalen Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir leben. Und diese Verunsicherung zu nehmen, also es werden ja wirklich sehr überhöhte Vorstellungen von Männlichkeit ins Zentrum gestellt. Und ich glaube, an dieser Stelle müsste beispielsweise sehr stark gearbeitet werden. Aber das wären die präventiven Maßnahmen. Ich denke, was auch wichtig ist, dass wir uns gerade im Netz über Umgangsformen verständigen und wir haben ja hier auch ein geltendes Recht, was erlaubt ist und was nicht und dass wir an genau solchen Regeln festhalten, denke ich, ist zentral, um diesem Gewalt und dem Hass im Netz entgegnen zu können. Und was jetzt nicht präventiv ist, aber was nach wie vor sehr wichtig ist, ist trotzdem auch die Betreuung und die Unterstützung von Betroffenen von Hass. Ich glaube, auch das läuft noch nicht wirklich optimal und häufig sind durchaus Frauen, die von diesen massiven Anfeindungen betroffen sind, sehr alleingelassen.
Das Gespräch mit Gülay Çağlar haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet, denn in weniger als einer Stunde um 18 Uhr, also in 40 Minuten, stellt die Politikwissenschaftlerin die ersten Ergebnisse der Pilotstudie über die Germanosphere vor. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten. Es könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen knapp werden. Das Ganze in der Akademie in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die ist in der Tiergartenstraße 35 in Berlin-Tiergarten.